Echte Stimmen?
Echte Stimmen.
Hallo zusammen, hier sind wieder Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Diesmal mit einer Folge zum Thema Essstörung und Selbsthilfe. Mein Name ist Anne und ich bin heute eure Moderatorin. Wir haben diesmal heute die Lea zu Gast. Lea bringt eine eigene Betroffenheit mit und ist Gründerin von dem Projekt Ana des Mist und auch Autorin von dem Buch Ana des Mist, meine Kampfansage an die Magersucht. Lea, schön, dass du da bist heute.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Lea wird euch heute von ihrem Weg in die Selbsthilfe erzählen und wie sie ihr Leben verändert hat. Lea, magst du dich einfach nochmal mit deinen eigenen Worten vorstellen?
Sehr gerne. Mein Name ist Lea. Ich habe im Jahr 2018 eine Selbsthilfegruppe zum Thema Essstörungen gegründet, zum Thema Magersucht. Und aus dieser Selbsthilfegruppe ist jetzt im Laufe der Jahre ein Selbsthilfeprojekt geworden, das Projekt Ana des Mist, das sich den Essstörungen Anorexie, Bulimie, Orthorexie und Binge Eating widmet und mittlerweile ja an die 12 Selbsthilfegruppen für Betroffene fast und 2 Selbsthilfegruppen für Angehörige. Darüber hinaus kooperieren wir mit Kliniken und Hochschulen und ja, machen uns so ein bisschen in der Öffentlichkeitsarbeit stark.
Das hört sich ziemlich groß an. Lea, magst du erzählen, wie du zu dieser Idee gekommen bist, dass es da, dass da ein großes Selbsthilfeprojekt draus geworden ist?
Ich glaube, da sind wir schon ja beim Kern vielleicht unseres Gespräches, denn es gab nie eine Idee. Es gibt diesen Weg, meinen Weg, und dieser Weg hat mich durch und über und mit der Selbsthilfe dahin geführt, wo ich und wo wir mit dem Projekt jetzt sind. Sprich, ich hatte einfach den Wunsch, mich auszutauschen, mit ebenfalls Betroffenen mich auszutauschen, mit Menschen, die wissen, wovon ich spreche, die anders als reine Fachkräfte das nicht analysieren und therapieren, sondern einfach mich annehmen, mich verstehen, mich zum Teil auch spiegeln, das habe ich gelernt. Und ja, mit denen ich gemeinsam einfach Probleme besprechen kann, die ich habe, Ängste, Sorgen vielleicht, aber auch kleine Erfolgserlebnisse. Und was das alles birgt, das hätte ich mir zu Anfang meines Weges mitnichten vorstellen können. Also was die Selbsthilfe mir gibt, das hätte ich mir gar nicht erträumen können. Und ja, ich bin ein Mensch, ich glaube ganz fest daran, dass das, was gut ist, auch gut wird. Und ich glaube, dass der Ansatz der Selbsthilfe ein enormes Potenzial birgt für die Betroffenen. Und ja, freue mich einfach nur zu sehen, wie sich das bestärkt, indem dass das Projekt wächst und indem dass das Projekt so gut angenommen wird. Und der Bedarf ist da, das ist leider so. Aber ich denke mir, besser sie kommen bei uns an, als eben nicht.
Danke, Lea. Magst du vielleicht auch noch ein bisschen konkreter werden, wenn du sagst, dass das so viel Potenzial birgt und du dir nicht vorstellen hättest können, da zu sein, wo du jetzt bist. Was hat sich konkret für dich verändert durch die Selbsthilfe? Wie war es vorher und wie ist es jetzt?
In der Selbsthilfe, durch den Austausch mit ebenfalls Betroffenen, habe ich das allererste Mal erfahren, wie es ist, ja, akzeptiert zu werden, verstanden zu werden, nicht verurteilt zu werden und vor allem, also ich war sehr, sehr lange sehr krankheitsuneinsichtig und bin in Therapien meistens reingegangen mit der Haltung, mit der unterbewussten Angst vielleicht, dass man mir meine Erstörung wegnehmen möchte. Und dadurch habe ich sie eher beschützt und habe mich wie so ein Bollwerk zwischen meiner Erkrankung, die Funktion meiner Erkrankung und den Therapeuten, der mir im Grunde ja nur helfen möchte, gestellt. Und in der Selbsthilfe, da therapiert dich niemand. Das ist überhaupt nicht der Anspruch. Das kann niemand, das will niemand. Und in diesem geschützten Rahmen konnte ich das allererste Mal wirklich ehrlich zu mir selber auf meine Essstörung schauen und sagen, ja, das tut weh und ja, das will ich eigentlich nicht. Ohne die Angst zu haben, dass sofort jemand kommt und mir durch diese wunde Stelle, die ich gezeigt habe, da gleich einen Keil reinhaut und das gleich quasi als Hebel nutzt, um eindringen zu wollen. In der Selbsthilfe, da habe ich erfahren, dass es in Ordnung ist. Die menschliche Psyche, das ist ganz, ganz skurril. Wir können zwei Dinge gleichzeitig. Wir können Dinge nicht wollen und gleichzeitig aber unbedingt brauchen. Und mit dieser Ambivalenz hatte ich jahrelang zu kämpfen und in der Selbsthilfe habe ich das erkennen dürfen.
Ja, das, was ich hören durfte, finde ich sehr bewegend und ich kann sehr mitgehen mit dieser Ambivalenz, so das eine, was ich nicht will oder auch was ich auch will und das andere ist, was ich brauche. Welche Rolle spielt die Essstörung denn heute noch in deinem Leben? Brauchst du sie noch?
Ich habe gelernt, dass die Essstörung für mich eine Art Signalgeber ist, sprich, dass sie eine Funktion erfüllt. Und wenn ich das Gefühl habe, da kommen wieder solche Gedanken auf, ohne dass ich sie auslebe, aber allein das Gedanken aufkommen, die ich kenne und die ich einordnen kann und die mir sagen, das ist aber schon ein bisschen erst gestört, dann weiß ich, hoppla, schau mal bitte, was sonst so sein könnte. Und es ist ja nicht das Problem mit dem Essen. Das Essen ist nicht das Problem. Es ist das, was wir vermeintlich versuchen, damit zu kompensieren. Es ist eine Lösungsstrategie für uns, die leider keine Lösung herbeiführt, sondern eher eine Art Verdrängung ist, aber uns von den Problemen, die wir scheinbar nicht anders lösen können, beschützt. Und wenn ich das Gefühl habe, Mensch, ich bin gerade nicht im Reinen mit mir, dann lohnt es sich, einen genaueren Blick zu wagen. Und insofern bin ich sehr, sehr dankbar für dieses Warnsignal.
Und welche Lösungsstrategie oder Strategien hast du heute, um damit umzugehen?
Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass ich einfach erwachsener geworden bin. Also meine Essstörung, da war ich 14. Also mit 14, das ist was ganz anderes. Also beziehungsweise heute ist es was ganz anderes. Ich kann vieles besser einordnen. Ich kann vieles von mir trennen. Ich kann meinen Teil erkennen und ich kann den Teil erkennen, den ja ich vielleicht nicht beeinflussen kann und der auch de facto nichts mit mir zu tun hat, mich damit gehend auch weniger bis nicht tangiert. Ich habe gelernt, mich abzugrenzen. Ich glaube, das ist es.
Wenn ich das richtig verstanden habe, spielt die Essstörung also heute, wenn überhaupt, dann nur noch eine Nebenrolle in deinem Leben. Welche Rolle spielt die Selbsthilfe oder die Selbsthilfegruppe heute noch in deinem Leben?
Im Grunde ist es genau das, was du gerade ansprichst. Meine Selbsthilfearbeit, die wäre überhaupt nicht zu vereinen mit einer aktiv ausgelebten Essstörung, wenn ich es jetzt mal so formulieren darf. Denn dieses Engagement, das ist enorm vielfältig, das ist enorm bereichernd, das ist aber auch ambitioniert. Das ist schon viel, das ist Arbeit mit Menschen und das ist eine unheimlich schöne Arbeit, eine unheimlich wertvolle und wundervolle Arbeit. Ich bin unglaublich stolz und dankbar, dass uns durch die AOK Nordost jetzt hier einmal konkret benannt die Möglichkeit gegeben ist, das so aktiv voranzubringen. Und dennoch merke ich, dass doch auch abverlangt und mir dennoch immer die Möglichkeit gibt, aktiv an der Selbsthilfe dran zu bleiben, was auch so ein Faktor ist, den ich einfach, da bin ich total froh und dankbar für, dass ich die Selbsthilfe weiterleben darf und kann, auch wenn meine aktiven Zeiten in der primär genannten Gruppe jetzt vorbei sind, bin ich dennoch im Austausch innerhalb der Selbsthilfe. Und für mich ist die Selbsthilfe zu welchem Thema auch immer, zu welchem Lebensthema auch immer, absolut erste Wahl. Muss ich ganz klar so sagen. Ich möchte nicht sagen, dass die Selbsthilfe besser ist als andere Hilfsangebote. Auf keinen Fall. Ich glaube, sie ist anders. Und ich habe für mich gelernt, dass das mein Weg ist.
Jetzt hast du ja gesagt, dass die Selbsthilfe in deinem Leben schon eine große Rolle spielt. Welche Rolle spielst du denn in dem Projekt? Was genau machst du?
Ich bin Initiatorin und Leiterin des Projektes. Ich begleite Betroffene und Angehörige, ich begleite Gruppen in ihrer Gründungsphase und ich begleite natürlich auch die bestehenden Gruppen. Bei mir laufen Kontaktanfragen ein von Kooperationspartnern, beziehungsweise diese bediene ich. Und ja, ansonsten, es gibt immer was zu tun. Es gibt auch unheimlich viel Hintergrundarbeit zu tun, die jetzt gar nicht explizit in der einen oder anderen Gruppe mündet. Es ist so, dass ich mit sehr vielen Betroffenen im Kontakt bin. Es gibt ja einfach, ich sag jetzt mal, bürokratische To-Dos zu tun. Und ja, ich glaube, ich bin so ein bisschen die für alles.
Du hast erzählt, dass du viel Kontakt auch mit den Betroffenen hast und die Gruppen auch anleitest. Ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr konfrontierend sein kann, ne? Also wie so ein Spiegel deiner eigenen Geschichte, und kann mir vorstellen, dass da vieles auch so die eigenen Gefühle, Erinnerungen berührt. Wie gehst du damit um?
Also dazu kann ich sagen, dass, auch wenn man es vielleicht meinen sollte, wundersamerweise gar nicht so ist. Also bei mir ist das schon sehr lange her, zum einen. Und zum anderen, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, habe ich sehr, sehr gut gelernt, mich abzugrenzen und Zuständigkeiten auch zu finden für mich und auch für den Gegenüber, was eben auch für mich so ein unglaublich wertvoller Aspekt der Selbsthilfe ist, diese Selbstwirksamkeit, diese Eigenverantwortung, die ich gelernt habe zu übernehmen für mich und für die Gruppe und fürs Projekt. Also es hat sich quasi, deswegen, es gab keinen Plan, es gab diesen Weg, der sich ergeben hat. Und durch diese Eigenverantwortung, die ich für mich als so wertvoll und so heilungsbringend erlebt habe, konnte das Ganze dahingehend wachsen. Und den Betroffenen gegenüber, ja, ich kann vieles, sehr, sehr vieles sehr gut nachempfinden. Es gibt sehr viele Parallelen auch zu meiner Geschichte immer mal wieder. Ich kann mich allerdings sehr gut, ich will nicht sagen davon distanzieren, aber ich sag mal so, ich nehme das nicht mit nach Hause. Also das ist zum Teil sehr, sehr schlimm, was ich höre, zum Teil sehr erschreckend, aber vielleicht dadurch, dass ich selbst also wirklich exzessiv ausgelebt habe und erlebt habe, weiß ich, dass es nichts besser macht, wenn irgendein Dritter sich Sorgen macht. Also Anteilnahme ja, aber was bringt es dem Betroffenen de facto für ihn und de facto im Heilungsprozess, wenn ich mir jetzt eine schlaflose Nacht mache? Das ist weniger ein rationaler Gedanke, den ich mache, um das wegzuschieben. Das ist so eine Gewissheit in mir, das ist so eine, ich käme gar nicht auf die Idee, ein schlechtes Gewissen zu entwickeln. Ich glaube, in mir könnte kein schlechtes Gewissen oder keine, es hat wenig mit Denken zu tun, sondern es ist eher so eine erlebte Emotion in mir.
Sehr inspirierend, ja, und mutmachend vor allen Dingen, ja. Es gibt in ganz Deutschland oder überall auf der Welt gibt es ja auch diese große Selbsthilfegemeinschaft Overeaters Anonymous. Was würdest du sagen, was macht Ana das Mist in Berlin so besonders und wie unterscheidet es sich von diesen anonymen Gruppen?
Da gibt's ein ganz, ganz klares Unterscheidungsmerkmal. Das ist eine 12-Schritte-Gruppe. Das ist eine Gruppe in Monologform. Wir sind in der klassischen Selbsthilfe in der Dialogform unterwegs, sprich es entspringt ein Gespräch zwischen den Betroffenen und wir haben in keinster Weise diesen spirituellen Touch, diesen Ansatz. Wir sind mehr als ein Stuhlkreis, aber ja, ich denke, das kann man gar nicht vergleichen und ich würde auch nie sagen, das eine ist besser oder schlechter als das andere. Also was hilft, was heilt, das hilft? Nein, was? Wie sagt man? Wer heilt, hat recht. Und am allerliebsten wäre es mir, wenn der Betroffene das möchte, dass er eine Therapie wahrnimmt, dass er gerne auch zur Selbsthilfe kommt und darüber hinaus auch zu den anonymen Esssüchtigen.
Jetzt hast du gerade gesagt, ihr seid mehr als nur ein Stuhlkreis. Was bedeutet das?
Das, was die Gruppen sind, das, was der Austausch für die Betroffenen birgt, das ist mehr als nur ein Stuhlkreis. Es ist unglaublich faszinierend zu erleben, wie die Gruppen sich entwickeln, wie sie zusammenwachsen, was für eine starke Gemeinschaft erwächst und wie sie sich gegenseitig supporten. Und es ist unglaublich, es kann man gar nicht beschreiben, wenn man es nicht erlebt. Das Projekt trägt den Titel Selbsthilfeprojekt für Essstörungen. Und das, was bei uns in den Gruppen wirklich Thema ist, das hat peripher mit der Essstörung zu tun. Es geht nicht ums Essen. Es geht um die Dinge, die darunter liegen. Es geht um das, was wir, hatte ich eingangs schon erwähnt, damit versuchen für uns zu lösen. Ja, irgendwie zu überleben. Also wir versuchen ja auch nur zu überleben. Und diese Essstörung ist ein unglaublich gefährlicher Weg, aber scheinbar immer noch besser als das zu erleben, das durchmachen zu müssen, was dahinter liegt. Und diesen wunden Themen, die schauen wir an. Nicht systematisch und nicht therapeutisch. Das birgt natürlich auch eine Gefahr, aber dennoch mit unglaublich viel Wohlwollen. Und vor allem sind das kleine Entdeckungsreisen, die wir machen. Es ist nicht so, dass wir zum Therapeuten gehen und der hat ganz viel gelernt und wir erzählen ihm was und er weiß daraus was, sondern durch den Austausch und durch die Gemeinschaft entdecken wir voneinander und von uns. Und ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr nachhaltig auch. So habe ich es empfunden, dass für mich zu erkennen, das hat wirklich den Auslöser gebracht. Denn häufig ist es ja so, wir sitzen jahrelang in irgendeiner Therapie, haben es theoretisch total verstanden und praktisch ist das Leben da. Aber die Selbsthilfe ist meines Erachtens sehr viel dichter am Leben, weil da geht's auch sehr viel um Lebensthemen und nicht nur darum, wie geht's Ihnen heute und wo machen wir heute weiter? Das ist so ein bisschen, das ist weniger nach Lehrbuch, sondern viel, viel mehr an dem, was wirklich gerade ist.
Also Selbsthilfe als Entdeckungsreise, was du gerade erzählt hast, was in der Gruppe so passiert und was da entsteht, da hatte ich Gänsehaut und das hört sich nach vielen Erfolgserlebnissen und inspirierenden Momenten auch an. Magst du da vielleicht was teilen, was dich besonders bewegt hat? Gibt es Erlebnisse, Tage oder Momente, die für dich ganz besonders waren?
Oh, ich glaube, dem könnte ich gar nicht gerecht werden. Ich glaube, da möchte ich gar kein Ranking aufstellen. Ich kann von einem Erlebnis, einer Begegnung, erst letztens in einer der Gruppen berichten, die wieder einmal so glasklar vor Augen geführt hat, was Selbsthilfe ist. Und zwar, wir sind ja jetzt in der sehr kühlen Jahreszeit angelangt, kamen wir, wie auch immer, auf, ich würde gar nicht sagen das Gespräch, aber zumindest deutete sich an, dass nicht nur eine der Gruppenteilnehmerinnen zu Hause friert. Und das war weniger der tantenhafte Ratschlag, ja, da macht ihr auch die Heizung an, sondern ganz schnell die Erkenntnis, sind wir es uns selber wert, nicht frieren zu müssen, oder haben wir den Anspruch an uns, da jetzt aber Anfang November noch nicht die Heizung anmachen zu wollen. Das halten wir schon durch. Da ziehen wir uns was über und de facto leidet aber unsere Lebensqualität. Wir ziehen uns zurück. Wenn uns kalt ist, dann erstarren wir, dann wird alles in uns klamm und starr. Am liebsten möchten wir uns nur unter einer Bettdecke verkriechen und haben noch weniger Lust rauszugehen. Und das so nicht nur aus einem Mund zu hören, sondern de facto hat fast jedes Gruppenmitglied gesagt, ja, es geht mir auch so. Ich dachte halt, naja, ich kann halt noch ein bisschen warten, das schaffe ich schon. Und total schön war, dass wir aus der Gruppe herausgegangen sind und weniger als, ich habe es nicht mehr ausgehalten, jetzt muss ich die Heizung anmachen, sondern vielmehr mit, ich bin es mir wert, nicht frieren zu müssen. Ich mache die Heizung für mich an und ich genieße diese Wärme, diese wohlige Wärme. Und das hat aus aller Ferne nicht viel mit einer Essstörung zu tun. Aber näher betrachtet, beziehungsweise aus dem Wissen der Betroffenheit heraus, wissen wir ganz genau, okay, dann kann der Körper ja für mich herzen. oder was auch immer dahinter stecken mag. Es ist diese Selbstkasteiung. Diese Selbstkasteiung, die immer wieder in die gleiche Kerbe haut. Und es mag die Heizung sein. Es mag sein, dass wir uns die Mahlzeit nicht gönnen, bevor wir XYZ nicht fertig gemacht haben. Es kann sein, dass uns der Bewegungsdrang noch zweimal um den Block scheucht. Es ist immer das Gleiche. Und einmal in der Gemeinschaft erlebt zu haben, ja, wie gut es sich anfühlt, sich dagegen zu entscheiden, aktiv dagegen zu entscheiden, nicht einzuknicken, nicht das Gefühl zu haben, ich habe das, das und das nicht geschafft, ich war nicht stark genug, sondern zu sagen, für mich mache ich jetzt die Heizung an.
Das klingt für mich danach, dass die Selbsthilfe auch ein Schritt ist hin zu Selbstliebe und Selbstfürsorge, zu dem Ja zu mir selbst und wie du gerade schon gesagt hattest, ich bin es mir wert. Ja, ich bin es mir wert, mir Unterstützung zu suchen in der Gemeinschaft. Ich bin es mir wert, es warm zu haben. Ja. Und nicht nur warm im Körper oder um mich herum, sondern auch warm im Herzen. Jetzt haben wir so viel Positives gehört über das, was die Selbsthilfe für einen Wert hat, für jeden Einzelnen. Erlebst du auch Grenzen oder Stolpersteine in der Selbsthilfe?
Ja, definitiv. Also es besteht die Gefahr, getriggert zu werden. Das möchte ich und kann ich gar nicht wegdiskutieren. De facto ist es so, dass ich es in der aktiven Arbeit sehr, sehr selten erfahre. Denn so schade es auch ist für uns Selbsthilfeaktive, ist die Selbsthilfe hier in Deutschland noch kein gängiges Medium, noch kein wirklich präsentes Medium. Und ich habe die Erfahrung gemacht, bis die Betroffenen, bis die Angehörigen bei der Selbsthilfe landen, haben sie schon einiges durchgemacht. Also viele haben schon einen sehr, sehr langen Weg hinter sich und zumindest im Selbsthilfeprojekt Anna des Mist, zumindest bei mir, laufen zum ganz großen Teil die Anfragen an, die wirklich schon so weit sind. Die Selbsthilfe funktioniert in der KOM-Struktur. Sprich, ich nötige niemanden, zu den Gruppen zu kommen. Wenn du es als etwas Unterstützendes erlebst, wenn du es als etwas erlebst, was dir in diesem Moment gut tut, dann machst du dich auf den Weg. Dann gehst du zu den Treffen, dann engagierst du dich, denn ohne dein Engagement funktioniert die Gruppe nicht. Und wenn es für dich noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, dann erlahmt dieses Engagement und dann war's das mit der Selbsthilfe auch ganz schnell für dich in diesem Moment. Insofern, unterm Strich kommen in den Gruppen, die am gleichen Strang ziehen und das ist so unglaublich wertvoll.
Gibt es etwas, was du der Selbsthilfe in Berlin mit auf den Weg geben möchtest?
Es klingt vielleicht abgedroschen, aber es sind unheimlich harte Zeiten, auch für uns. Ich glaube, wir halten uns echt gut. Ich glaube, wir gehen da ganz wacker durch. Und wir gehen da, glaube ich, deshalb so wacker durch, weil wir so überzeugt davon sind, von unserer Arbeit. Und diese Überzeugung, die kann nur entstehen durch die Betroffenen und die Angehörigen, mit denen wir zusammenarbeiten und die uns immer wieder zeigen, wie wertvoll die Selbsthilfearbeit ist.
Lea, wir sind jetzt langsam schon am Ende unserer Folge angekommen. Wenn du deiner Erkrankung oder dem Weg in die Selbsthilfe oder mit der Selbsthilfe einen Titel geben würdest, welcher wäre das?
Ich meine, ich hätte es vorhin schon einmal kurz erwähnt, aber ich glaube, für mich trifft es am meisten, wenn ich sage, die Selbsthilfe ist mein Weg zu mir.
Ein schöner Titel. Liebe Lea, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, heute unsere Gästin zu sein. Dank dir für deine Offenheit, deine Erfahrung, Kraft und Hoffnung mit uns zu teilen. Die Folge mit dir fand ich sehr mutmachend und inspirierend. Vielen Dank dafür.
Ich habe zu danken.
Und das war's heute wieder mit den echten Stimmen der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr selbst auch mal Gast oder Gästin sein möchtet, Feedback oder Fragen habt, dann meldet euch unter der E-Mail-Adresse hallo@echte-stimmen.de oder über Instagram bei dem Profilnamen echte Stimmen. Ihr könnt aber auch ein Kontaktformular auf unserer Webseite ausfüllen unter www.echte-stimmen.de. Jetzt freuen wir uns erstmal auf die nächste Folge, wahrscheinlich mit dem Thema erwachsene Kinder aus alkoholkranker und dysfunktionaler Familie. Bis dann, eure Anne. Tschüss.
Echte Stimmen?
Echte Stimmen.